Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Mit Marina Schweizer. Guten Abend. Uns muss man erstmal schlagen, sagt die Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nach der Gala-Vorstellung der deutschen Fußballerinnen gegen Dänemark. Mit einem so klaren 4:0 der Deutschen hatten wohl die wenigsten gerechnet. Wir analysieren das am Tag danach mit der zweifachen Europameisterin Inka Grings. Freispruch für Sepp Blatter und Michel Platini, zwei Fußballfunktionäre, die wegen einer dubiosen Zahlung schon vor Jahren von allen Aktivitäten im Fußball verbannt worden sind. Was sagt uns dieses Urteil jetzt über die beiden Funktionäre und die Machenschaften im Weltfußballverband? Diesen Fragen gehen wir hier auf den Grund. Und wir schauen auf den verstorbenen japanischen Ex-Premierminister Shinzo Abe, auf sein Wirken als Olympiamacher für Japan. Dass die Stimmung gut war bei den deutschen Fußballerinnen nach dem EM-Auftaktsieg gegen Dänemark, das ist ja irgendwie klar. Es war nicht nur das Ergebnis, das viele hat staunen lassen. Auch wie die Mannschaft aufgetreten ist bei diesem 4:0, dürfte bei Beobachtern, aber auch beim Team selbst für mehr als Genugtuung sorgen. ARD-Reporter Marc Eschweiler ist in England und ich habe ihn heute gefragt, wie viel Erleichterung da jetzt auch mitspielt im deutschen Team, dass der Start so gut gelungen ist.
Ja, die war schon enorm. Also die Erleichterung ist, glaube ich, sogar das Größte in Anführungszeichen, was man gestern gespürt hat, weil selbstbewusst und mit einer guten Stimmung ins Turnier ist die deutsche Mannschaft im Vorfeld ja schon gegangen. Aber dass sie es dann auch wirklich so auf den Platz gebracht haben, die Spielerinnen, das hat wirklich alle gestern erleichtert. Das ging bis ganz an die Spitze. Also der DFB-Präsident Bernd Neuendorf war ja im Stadion und hinterher auch mit der Mannschaft zum Abendessen, hat dann eine Rede gehalten und gesagt, wie toll er die Leistung fand und dass er im Halbfinale nach seinem Urlaub wiederkommen will. Also von daher ist das auch schon so eine kleine Ankündigung. Bis dahin muss es mindestens gehen und kann es auch gehen. Und heute bei der Pressekonferenz der täglichen war der sportlichen Leiter der Nationalmannschaften, Jyoti Szatsialeksu, und auch der hat gesagt, das war das beste Spiel der Fußballerinnen, das ich in meiner Amtszeit gesehen habe. Also da ist sehr viel Freude und Erleichterung.
Und das ist ja jetzt auch eine Gratwanderung, kann ich mir vorstellen. Selbstbewusstsein tanken, aber nicht überdrehen. Wie geht das Team jetzt mit diesem selbstgesetzten Ausrufezeichen um?
Da haben gestern wirklich alle unabhängig voneinander gesagt, das ist für uns überhaupt kein Problem. Uns muss jetzt keiner bremsen. Wir wissen das einzuordnen. Allen voran auch Martina Voss-Tecklenburg, die gesagt hat, ich muss da jetzt gar nicht irgendwie einwirken. Die wissen ganz genau, wo wir stehen, was wir geleistet haben, was wir können und was es braucht, um das auch in den nächsten Spielen abzurufen. Und das war für mich ein sehr, sehr positives Zeichen insgesamt. Zum einen die Mannschaft so Fußball spielen zu sehen, aber hinterher auch diese Klarheit zu spüren, zu hören, dass alle es einordnen können und jetzt tatsächlich nicht überdrehen werden. Sie freuen sich auf das Spiel gegen Spanien. Sie wissen aber auch, das wird schwerer. Und sie wissen alle, wenn wir auch nur 1% weniger abrufen von unseren persönlichen Leistungen, dann wird so ein Spiel nicht mehr zustande kommen. Also meinetwegen könnten wir morgen schon spielen. Ich habe richtig Lust auf dieses Spiel.
Jetzt ist ja auch da auf dem Platz schon bei dem Spiel gestern Abend vieles so zusammengelaufen, dass man ja eigentlich auch so ein bisschen auf den Teamgeist schieben kann. Also es gab wirklich so ein Zusammenspiel. Woran ist denn der Teamgeist abseits des Platzes zu spüren?
Man merkt das bei den Spielerinnen wirklich jeden Tag. Also das fing in Herzogenaurach in diesem Vortrainingslager schon an, dass die Spielerinnen einfach unglaublich viel zusammen gemacht haben. Da haben sie sich zum Beispiel oft am Pool getroffen oder sind mit dem Fahrrad gefahren oder haben andere Sportarten gemacht, Tischtennis, Kicker oder Tackball spielen die total gerne. Und deswegen hat man auch die Tischtennisplatte, den Kickertisch, die Tackballplatte, alles mit hier rübergekarrt nach London, damit einfach das hier weitergeht. Gehen kann. Die sitzen oft zusammen und spielen einfach nur Karten oder Brettspiele und die gönnen der anderen auch den jeweiligen Erfolg oder das Tor oder dass man auf der Bank sitzt und eine andere spielt. Das ist hier wirklich für alle 23 im Kader kein Problem und daraus formt sich so eine Einheit. Das kann man so ein bisschen, viele werden sich noch dran erinnern, 2014 WM in Brasilien, deutsche Nationalmannschaft wird Weltmeister, Campo Bahia. Das ist so vergleichbar hier, fühlt sich zumindest so an.
Okay, also England verglichen mit Brasilien würden jetzt vielleicht nicht alle zustimmen, aber ich glaube, wir verstehen, was Sie meinen. Wie hat denn der Tag heute ausgesehen? Ist ja noch ein bisschen Zeit bis zum nächsten Gruppenspiel am Dienstag.
Ja, heute war mal ein freier Tag in Anführungszeichen. Heute Morgen, das ist ja immer so nach dem Spiel, gibt es noch so kleine Einheiten, um die Muskulatur noch mal ein bisschen zu lockern. Die eine Spielerin geht zur Massage, die andere vielleicht mal aufs Laufband oder aufs Fahrrad. Aber jetzt ist Freizeit angesagt. Das Mittagessen war freiwillig, das Gemeinsame. Ich glaube nicht, dass da relativ viele Spielerinnen waren, weil viele Familienmitglieder sind da, viele Freunde sind da. Den Freund von Lina Magul beispielsweise habe ich gestern vor dem Spiel zufälliger im Stadion noch auf der Treppe getroffen. Julia Gewinn, die Eltern sind da, die sind mit dem Camper gekommen hier nach London. Also das trägt natürlich auch zu dieser Stimmung bei, dass die Spielerinnen wissen, wir sind hier nicht gefesselt. Wir können hier auch alle paar Tage mal raus, können mal abschalten, können vielleicht ein bisschen was von der Stadt sehen oder in den grünen Park nebenan gehen, mit unseren lieben Leuten treffen. Und das ist ja gerne genommen natürlich.
Sagt ARD-Reporter Marc Eschweiler in London. Über die spielerische Leistung des deutschen Teams konnte ich vor der Sendung mit einer Frau sprechen, die schon zweimal geschafft hat, was die deutschen Spielerinnen diesen Sommer erreichen wollen. Die ehemalige Fußballnationalspielerin Inka Grings ist zweifache Europameisterin. Sonst sind Auftaktspiele ja eher ein vorsichtiges Abtasten und von Nervosität geprägt. Deshalb habe ich Inka Grings gefragt, hätten Sie mit einem derartig entfesselten Auftritt gerechnet?
Wenn ich ehrlich bin, nein. Ich war mir schon dessen bewusst, dass sie wirklich mit einer absoluten breiten Brust auftreten werden, auch mit voller Überzeugung, auch mit einem absoluten Selbstvertrauen. Das haben sich auch die letzten Wochen, gerade auch im letzten Testspiel, was wirklich beeindruckend gegen die Schweiz war, auch schon gezeigt. Aber dass es wirklich eigentlich so ein Spiel wird zum Auftakt, glaube gar keiner. Ich glaube, wenn man sich auch nachher die Gesichter angeschaut hat von den Spielerinnen, von der Bundestrainerin, ich glaube, das musst du dann auch erstmal selbst verarbeiten. Nichtsdestotrotz wissen alle selber auch, dass es das erste Spiel war, aber es war schon beeindruckend und natürlich für einen Turnierverlauf extrem wichtig. Und dementsprechend bin ich natürlich jetzt wahnsinnig gespannt auf das Topspiel in der Gruppe gegen Spanien am Dienstag.
Kommen wir auf jeden Fall noch drauf. Was ist denn anders bei diesem Team oder anders gefragt, was denken Sie, welcher Schalter wurde da umgelegt?
Ich glaube, dass der Prozess in den 4 Jahren jetzt unter der Führung von Martina Voss-Tecklenburg jetzt einfach auch greift. Man sah schon bei der Weltmeisterschaft 2019, dass sie mutig und offensiv spielen will, fordert immer wieder auch gegen den Ball aggressiver zu arbeiten. Das braucht natürlich auch einen Prozess, es braucht Reife. Das haben die Spielerinnen jetzt auch sicherlich sich erarbeitet in den letzten Jahren. Sie hat wirklich eine Top-Mischung von wirklich jungen Spielern wie Nalena Oberdorf oder auch eine Jule Brandt, die gerade mit 20, aber schon sehr erfahren Fußball spielen, bis hin dann auch zu den erfahrenen Spielerinnen wie eine Almut Schuld oder auch eine Alexandra Popp oder Svenja Huth, die einfach auch wirklich sich die letzten Jahre extrem etabliert haben im internationalen Bereich. Und das, glaube ich, gepaart sicherlich auch mit einem gesunden Selbstbewusstsein, mit einem gesunden Selbstvertrauen, das, was sie auch wirklich in den letzten Wochen in den Interviews immer wieder auch haben spüren lassen, auch die Überzeugung wiedergefunden, dass wir Deutschen ja wirklich auch immer auch zu den Top-Favoriten eigentlich gehören sollten, haben sie sich jetzt, glaube ich, auch ein bisschen als Mannschaft erarbeitet, haben Rückschritte erlitten, gerade auch mit einer Jennifer Marojan oder Melanie Leupold. Das fängt eine Mannschaft auf, die wirklich in der Breite sehr stark besetzt ist.
Vielleicht können wir ein bisschen konkreter auf das Spielerische schauen, was wir da jetzt gesehen haben. Also ich habe gesehen, eine recht stabile Defensive erstmal, die es ja auch wirklich geschafft hat, den dänischen Superstar Pernille Harder in Schach zu halten. War das auch aus Ihrer Sicht die Basis, aus der alles dann erwachsen konnte?
Also mal grundsätzlich eine stabile Defensive ist mit ein Schlüssel unter normalen Umständen zum Sieg. Sicherlich, ich glaube, dass das gesamte Mannschaftsgefüge einfach extrem kompakt gearbeitet hat. Wir sprachen da jetzt von einer Spielerin, die wirklich unangefochten eine tolle Fußballerin ist, aber glücklicherweise ist Fußball ein Mannschaftssport und das wiederum zeichnet dann aber auch die deutsche Mannschaft aus, die wirklich im Offensivbereich extrem variabel spielt, wirklich ein gutes Tempo hat, eine richtig gute Boxbesetzung, also wirklich immer wieder viele Spielerinnen im 16er gehabt über Angriffe von außen. glaube, das ist einfach auch ein bisschen das, was die deutsche Mannschaft dann, glaube ich, auch letztendlich ausgemacht hat.
Nicht, dass ein 4:0 jetzt kein klares Ergebnis wäre, aber trotzdem würden Sie sagen, das einzige Manko ist trotzdem noch die Chancenverwertung.
Also ich persönlich finde jetzt mal ein 4:0 ein ganz klares Ergebnis. Auch von dem Gesamtauftreten war das, wenn man jetzt wirklich das Fußballerische nimmt, schon ein Klassenunterschied. Von daher kann man jetzt auf hohem Niveau sicherlich meckern, dass man, wenn man 17:0 Ecken eigentlich hat, dann muss man schon sicherlich darüber nachdenken und das auch erarbeiten und anschauen, dass man gerade aus den Standards noch gefährlicher werden muss. Da hat man zwar ein Tor erzielt, aber das kann im Laufe eines Turniers sicherlich noch entscheidend sein. Aber ansonsten glaube ich, für einen Einstieg, sagt man so schön, hat man mal eine Duftmarke gesetzt.
Wie haben Sie denn die Rückkehr von Alexandra Popp beobachtet, die ja dann spät noch eingewechselt wurde, das Tor gemacht hat? Ist es möglich, dass sie so kurz nach ihrer Verletzung und Corona-Infektion bei einem solchen Turnier zur Altersstärke kommt?
Ich glaube, dass eine Mannschaft, eine Spielerin dahin tragen kann, weil sie auch selber super ehrgeizig ist, super vorbildlich arbeitet. Wenn du natürlich, so wie jetzt, gestern ein Spiel hast, wo du ab der 60. Minute das 2:0 machst, wirklich das Spiel auch im Griff hast und dann Spielerin wie eine Alexandra Popp dann auch schon mal 30 Minuten geben kannst, um einfach auch wieder einen Rhythmus zu finden, um auch ein Gefühl wieder auch in der Mannschaft zu erhalten, ist das natürlich Gold wert. Und das Tor, glaube ich, war einfach das i-Tüpfelchen. Man sah, wenn man sie ein bisschen kennt, dass sie schon sehr emotional auf den Platz gekommen ist. Sie hat beide Europameisterschaften zuvor verpasst. Und das sind Momente, wo ich mich einfach sehr für sie freue. Ich kenne sie ja schon ziemlich lange, habe auch schon mit ihr gespielt. Sie ist eine tolle Führungsspielerin und dementsprechend war das für sie natürlich einfach was ganz Besonderes. Ich glaube letztendlich aber der Gesamtauftritt als Mannschaft imponiert auch sie und die Mannschaft wird sie unterstützen, dass sie dann auch das, was sie auch anschließend gesagt hat, einer Mannschaft auch helfen kann.
Der nächste Gegner, wir haben es schon angesprochen, ist Spanien am Dienstag. Und Spanien ist auch Top-Favorit auf den Titel. Ist da so ein beherzter Auftritt wie gegen Dänemark möglich oder kann man da eher viel mehr hinten reinstellen erwarten?
Ich glaube, dass es ein ganz, ganz anderes Spiel wird. Wir sind beides sehr spielstarke Mannschaften. Spanien ist auch mit zu den Favoriten gehörend, haben es jetzt auch gezeigt. Ich glaube, dass die Stabilität, die Spanien einfach auszeichnet mit ihrem Ballbesitz, mit ihrer wirklich, wirklich guten Technik, da muss sich Deutschland wiederum umstellen. Ich glaube, dass da einfach auch ein anderes Spiel gefragt ist. Aber das, was eine Martina von Tecklenburg nachher auch gesagt hat, man muss auch erstmal umschlagen, wenn man so auftritt, wird hochklassig. Ich glaube, das wird ein anderes Format. Es wird vom Tempo her sicherlich attraktiver sein. Glaube aber auch ausgeglichener und das ist dann dementsprechend dann auch nochmal entscheidend vielleicht, wie man auch gerade gegen oder vor allem auch bei Standards arbeitet. Spanien hat 3 Tore erzielt nach Standards, also da muss man schon sehr wachsam sein, aber auf der anderen Seite glaube ich, wenn die Deutschen so agieren wie jetzt auch gegen Dänemark, vor allem, was ich ganz wichtig finde, ist gegen den Ball so aggressiv, dann kann es auch so das Spiel gewinnen.
Letzte Frage noch. Lina Magull sagt, sie hofft, dass die Euphorie jetzt übergesprungen ist. Gestern haben knapp 6 Millionen Menschen das Spiel allein im ZDF gesehen. Ist der Schlüssel das schöne und erfolgreiche Spiel aus Ihrer Sicht?
Also erfolgreich eigentlich immer, meint man, wenn man jetzt aber mal überlegt, was die deutsche Frauennationalmannschaft an Titeln bisher gewonnen hat, darf man eigentlich fast davon sprechen, dass eigentlich ja nicht mehr geht. Ich glaube, was viel, viel wichtiger ist, das Attraktive, das Ausgeglichene. Auch jetzt, wenn Dänemark sicherlich nicht wirklich das Paradebeispiel dafür war, dass man von einem ausgeglichenen Spiel sprach, aber den Spielwitz, den auch Spanien mitbringt, auch England mitbringt, sicherlich auch Schweden wird sehr interessant und Frankreich, das ist, glaube ich, das, was viel wichtiger und entscheidender ist. Weil eigentlich von Erfolgen her muss man sich da schon hinterfragen, was man denn dann noch leisten sollte oder muss. Aber das, was eigentlich alle auch bis dato immer gesagt haben, ist dieses ausgeglichene Turnier, das wirklich inzwischen 8, 9, 10 Nationen wirklich zur Weltspitze gereift sind, ist, glaube ich, das, was der Frauenfußball braucht.
Bei uns im Deutschlandfunk war das Inka Grings, Fußball-Europameisterin 2005 und 2009 und heute Cheftrainerin bei den Frauen des FC Zürich. Das zweite Sportgroßereignis geht in England an diesem Wochenende zu Ende, das Tennis Grand Slam Turnier in Wimbledon. Der letzte Samstag ist traditionell der Tag, an dem das Finale der Frauen ausgespielt wird. Da standen sich heute zwei Spielerinnen gegenüber, die noch nie in einem Grand Slam Finale standen. Die Tunesierin Ons Jabeur und die Kasachin Jelena Rybakina. Und Rybakina hat sich nach drei Sätzen auch die Schale geholt. ARD-Reporterin Ina Kast hat das vor Ort in London verfolgt. Frau Kast, wie eng war dieses Finale?
Ja, am Ende war es irgendwie gar nicht mehr eng, muss ich sagen. Nach dem ersten Satz, als Ons Jabeur den ja gewonnen hatte, dachte ich eigentlich, dass die das heute macht, dass sie Wimbledon-Siegerin wird. Aber dann ist Rybakina immer besser ins Match reingekommen, hat ihre Nervosität ablegen können und hat dann mit ihrem druckvollen Spiel von der Grundlinie Ons Jabeur immer wieder vor Probleme gestellt und am Ende dann wirklich verdient gewonnen.
Jelena Rybakina, in Russland geboren, vor 4 Jahren die kasachische Staatsbürgerschaft angenommen. Was müssen wir noch über diese Spielerin wissen?
Dass sie sehr zurückhaltend ist und generell sehr schüchtern, das hat man auch nach ihrem verwandelten Matchball gesehen. Da ist die fast regungslos ans Netz vorgegangen zu ihrer Gegnerin Ons Jabeur. Dann haben sie sich auch die Hände geschüttelt, so wie sich das gehört. Aber insgesamt sehr zurückhaltend und sie hat das gerade eben bei der Pressekonferenz auch alles nochmal erklärt. Sie hat gesagt, sie sei einfach schon vor dem Match und während des Matches so unglaublich nervös gewesen. Schon heute Morgen hätte sie fast nichts essen können, weil sie so aufgeregt war. Und das war einfach eine ganz neue Erfahrung für die Spielerin, die in Moskau geboren wurde, genau, und vor 4 Jahren aber dann die kasachische Staatsbürgerschaft angenommen hat. Das hat natürlich alles so ein bisschen Geschmäckle jetzt, dass eine gebürtige Russin hier in diesem Jahr in Wimbledon siegt, weil ja russische und belarussische Tennisprofis von den Turnierorganisatoren ausgeschlossen worden sind. Aber ich muss auch fairerweise sagen, Jelena Rybakina hat die Staatsbürgerschaft damals gewechselt, weil Kasachstan ihr mehr Förderung zugesichert hatte. Und sie ist so ein bisschen jetzt ein Spielball und sie wird natürlich immer wieder darauf angesprochen, wie sie zum Krieg steht, wie sie zu Wladimir Putin steht. Und was soll eine 23-Jährige da auch sagen? Sie hat jetzt gerade eben gesagt, sie kann sich nun mal nicht aussuchen, wo sie geboren wurde, aber sie ist ganz klar gegen den Krieg.
Ons Jabeur ist ja vor dem Finale zur Ikone des afrikanischen Kontinents stilisiert worden, als Tunesierin. Ist das eine Rolle, die sie auch belastet hat?
Ich glaube schon, dass es noch vor einem Jahr eine große Bürde für sie war. Und natürlich stand auch heute viel für sie auf dem Spiel. Die wusste genau, dass in Tunesien wirklich ganz, ganz viele Menschen ihr die Daumen drücken und zugucken, dass sie ein Vorbild für viele Mädchen und Frauen speziell ist in der muslimischen Welt. Diesen Wimbledon-Sieg zu holen, war ihr großes Ziel. Aber ich glaube, dass das heute nicht der Hauptgrund war, warum sie da spielerisch dann wenig Mittel gefunden hat gegen Jelena Rybakina. Sie nimmt diese Rolle an, des Vorbildseins. Und ich glaube, dass wir in der Zukunft von der 27-Jährigen Tunesierin noch einige sehen und hören werden. Sie ist ja immerhin schon Weltranglisten-Zweite, also viel fehlt nicht mehr bis zur Nummer 1. Und sie nimmt diese Rolle gerne an und ist gerne ein Vorbild.
Und was denken Sie, was bei ihr heute so ein bisschen den Ausschlag gegeben hat? Einfach das Normale, dass eben einfach die Gegnerin zu stark war?
Ja, tatsächlich, das glaube ich. Ons Jabeur hat es aber auch teilweise nicht geschafft, ihr trickreiches Spiel so in dem Maße anzuwenden, wie man es eigentlich von ihr gewohnt ist. Sie spielt ja immer wieder gerne Stoppbälle und generell auch viel Winkelspiel und lockt die Gegnerin auch mal ins Netz vor. Das ist ja heute nicht ganz so gut gelungen, aber insgesamt war Jelena Rybakina einfach die aggressivere und bessere Spielerin und das hat Ons Jabeur auch so akzeptiert.
Live hier bei uns im Deutschlandfunk, Ina Kast vom Tennisturnier in Wimbledon. Dankeschön. Es war ein besonderes Wimbledon-Turnier auch für die deutschen Frauen. Zwei von ihnen im Viertelfinale gegeneinander. Tatjana Maria setzte sich da gegen die jüngere Jule Niemeyer durch und schied dann erst im Halbfinale aus. Im Deutschlandfunk-Sportgespräch schauen wir diese Woche mit der Bundestrainerin Barbara Rittner auf das Potenzial, das sich momentan zeigt bei den deutschen Spielerinnen. Eine Frage, die ich ihr gestellt habe, war: Genugtuung, Überraschung, Stolz. Können Sie beschreiben, welche Gefühle dieses Wimbledon-Turnier bei Ihnen ausgelöst hat?
Na, da haben Sie in der Tat schon wirklich drei Schlagworte genannt, die es auch absolut zutreffen. Also allen voran würde ich sagen Stolz, weil ich bin und war unglaublich stolz, wie vor allem eben Tatjana Maria und dann auch Jule Niemeyer das deutsche Tennis vertreten haben, wie sie sich präsentiert haben, nicht nur auf dem Platz, sondern auch rund um den Platz. Das war schon absolut großartig. Genugtuung natürlich auch, weil es unglaublich viele Kritiker gerade in den letzten Wochen und Monaten gab, teilweise ja auch zu Recht, weil Erfolge oder Ergebnisse ausblieben. einfach, ja, weil mit Jule Niemeyer, eine 22-Jährige, jetzt im Viertelfinale Wimbledon ganz deutlich aufgezeigt hat, wir haben Nachwuchs und auch dahinter gibt es eben noch einige und man darf auch die ältere Generation, solange sie denn noch spielen, nicht abschreiben, denn seit Jahren wird mir gesagt, ja, wenn die dann jetzt aufhören, also seit 3-4 Jahren, aber sie spielen ja immer noch und letztes Jahr war eine Angie Carver nochmal im Halbfinale in Wimbledon und die haben immer wieder hier und da Erfolge und diese Erfolge sind auch wichtig. Und dass sie noch spielen für die Jüngeren, die nachkommen, damit sie sich daran orientieren, da was mitnehmen, sich austauschen. Insofern sind das schon die zwei dominanten Schlagworte, Stolz und Genugtuung, die ich empfunden habe in den letzten Tagen.
Wie viel Überraschung war dabei?
Überraschung natürlich, habe ich direkt den Kopf von Tatjana Maria in meinem geistigen Auge. Also das war für mich persönlich schon die noch größere Überraschung. Die Art und Weise kenne ich. Also ich habe auch immer gesagt, wenn die einen großen Erfolg haben, wird dann auf Rasen in Wimbledon, einfach weil ihre Spielweise mit den unterschnittenen Bällen, mit ihrem unglaublich gefühlvollen Spiel und ihrem riesen Kampfgeist und dazu auch noch die Beweglichkeit, die sie hat. Also sind alles Faktoren, die man vor allem Dingen auf Rasen braucht, um erfolgreich zu spielen. Dass sie aber mit der Auslosung, die sie hatte, nämlich gegen Leute zu spielen, die ihr eigentlich gar nicht liegen, wie Kristea Ostapenko oder dann auch Jule Niemeyer, die durchaus in der Lage sind, sie einfach zu erdrücken und ihr das Spiel wegzunehmen, was sie hat, diesen Spielwitz durch eben, das ist so ein bisschen wie Power gegen Spielwitz, dass sie das geschafft hat, das war für mich die größte Überraschung, vor allem in der Konstanz und in der Beharrlichkeit, aber es freut mich riesig, denn wenn es eine verdient hat, die mit so viel Freude und auch diesem Wort Leidenschaft, was ich so gerne mag, gerade in Bezug auch auf die Jugendlichen, dass denen das manchmal noch fehlt, dass sich das so durchsetzt, das hat mich unglaublich gefreut und von daher war für mich Tatjana die noch größere Überraschung als Jule Niemeyer, denn bei der weiß ich und wusste ich, was in ihr steckt und dass irgendwann der Knoten platzt, dass er so früh platzt, damit habe ich nicht unbedingt gerechnet, aber ich wusste, dass es irgendwann passiert.
Das Sportgespräch mit Tennis-Bundestrainerin Barbara Rittner gibt es morgen um 23.30 Uhr, wie gewohnt hier im Deutschlandfunk und dann auch als Podcast. Es war nur eine Frage der Zeit, bis es bei der Tour de France die ersten Corona-Fälle gibt. Jetzt ist es soweit. Heute mussten der Franzose Geoffrey Bouchard und der Norweger Vegard Starke Langen das Rennen nach positiven Tests aufgeben. Tadej Pogacar, der Mann im gelben Trikot, mischte auch heute auf dem Weg vom französischen Jura in die Schweiz ganz vorne mit. Steffen Gahr.
Er kann ja nicht immer gewinnen. Tadej Pogacar musste sich im Bergaufsprint von Lausanne geschlagen geben. Statt Gelb siegte Grün. Wout van Aert, der Mann im grünen Trikot des Punktbesten, war im Finale geduldig. Er lauerte, als Pogacar vorwegfuhr. Im letzten Moment zog der Belgier van Aert an allen vorbei.
Of course super happy, but
ich bin super glücklich. Heute konnte ich viele Punkte im Kampf um Grün machen. Der letzte Berg war super hart. Ich musste sehr kämpfen, um an Pogacar dran zu bleiben und habe den perfekten Moment erwischt.
Yeah, I was waiting for that moment.
Pogacar am Ende Tages Dritter. Damit baute der Slowene seine Führung in der Gesamtwertung sogar noch ein wenig aus. Pech hatte Maximilian Schachmann. Zu Beginn der Etappe stürzte er im Hauptfeld. Im Finale konnte er nichts mehr ausrichten. Mit Schürfwunden im Gesicht kam er ins Ziel.
Ja, ich hatte schon bessere Tage, aber bis jetzt ging es noch. Ich bin hier. Ich kann noch klar denken, alles gut.
Bester Deutscher wurde Georg Zimmermann als 33. Und Tadej Pogacar musste übrigens neben dem verpassten Tagessieg noch einen Rückschlag hinnehmen. Einer seiner Helfer ist Corona-positiv und raus aus dem Rennen.
Genau 25 Jahre ist es ja diesen Sommer her, dass Jan Ullrich die Tour de France gewonnen hat. Damit wurde er zur Projektionsfläche für vieles. Als Kind der DDR wurde Jan Ullrich als Sinnbild für die Wiedervereinigung Deutschlands gefeiert. Als Held der Landstraße, als Lokomotive für den Radsport. Und als Doper wurde er auch die Galionsfigur eines flächendeckenden Leistungsbetrugs. Aber wer dieses Ausnahmetalent wirklich ist, bleibt bis heute vielen ein Rätsel. Wie groß dieses Rätsel ist, das zeigen aktuell drei umfangreiche biografische Arbeiten, eine Fernsehdoku und zwei Bücher. Jürgen Kalver hat sie sich angesehen.
Der Film ist schrullig und spielerisch, aber arbeitet sich an Fragen mit Tiefgang ab. Was ist Realität? Was ist Identität? Wer heißt Being John Malkovich?
Da ist so ein Türchen in meinem Büro, Maxine. Das ist eine Pforte in das Innere von John Malkovich. Man sieht die Welt durch John Malkovichs Augen.
Auf so etwas müssen es die beiden Dokumentarfilmer Ole Zeissler und Uli Fritz abgesehen haben, als sie mit ihrem Projekt begannen, Being Jan Ullrich. Denn das wäre was, die Welt endlich durch die Augen des einstigen Radsportidols zu sehen, das vor 25 Jahren Fans und Reportern den Atem raubte, als Ullrich auf dem Weg hinauf nach Andorra die Weltelite abhängte, ehe irgendwann der Absturz begann.
Jan Ullrich, jetzt scheint er doch ein bisschen Gas zu geben. Die Startnummer 8, Team Deutsches Telekom.
In das Innere des Protagonisten drangen die Filmemacher aber nicht vor, denn der weigerte sich mitzumachen. Seine unmittelbare Beteiligung besteht aus angejahrten Archivschnipseln. Aber muss man das bedauern? Ullrich gab, nachdem die ARD die insgesamt 160 Minuten lange fünfteilige Doku ausgestrahlt hatte, auf Instagram folgenden extrem kurzen Kommentar ab.
Natürlich habe ich mir die auch angeschaut und es hat große Emotionen in mir geweckt. Ich weiß, ich habe ein sehr intensives Leben hinter mir mit allen Höhen und Tiefen und natürlich weckt das große Emotionen.
Höhen, Tiefen, große Emotionen. Gewiss, so etwas können Filmbilder wachrufen, weil sie Nähe inszenieren und Menschen beim Denken und Reden einfangen. Aus den Aussagen und Mutmaßungen formen sich Gefühle und Projektionen und ein Narrativ. Wer mehr will, muss sich mit anderen Augen an ein solches Thema heranpirschen. Am besten beim Lesen von Büchern wie den beiden, die vor wenigen Tagen erschienen sind, und Ullrichs Karriere ebenfalls ohne dessen direkten Input nachzeichnen. Beide Autoren, der in New York lebende deutsche Journalist Sebastian Moll und der in Berlin lebende englische Journalist Daniel Friebe, bemühten sich durchaus. Friebe im Gespräch mit dem Deutschlandfunk:
Ich habe es mehrfach versucht. Das erste Mal 2015, als ich seinen damaligen Manager in Gütersloh getroffen habe.
Aber wer sein Buch liest, wird feststellen, Jan Ullrich, the best there never was, kommt auf seinen mehr als 400 inhaltsreichen Seiten sehr gut ohne die Mitwirkung der Hauptfigur aus. Warum? Der Engländer versucht gar nicht erst, sich in das Innere von Ullrich hineinzubohren. Er liefert mit dem Bericht seiner Recherchen und den zahllosen Gesprächen mit anderen Fahrern und Rivalen, mit Managern und Helfern, seinen Blick auf die Welt. Einen Blick von außen, der zum Verständnis einer so komplexen Figur wie Ullrich schlichtweg unersetzlich ist. Nicht nur der Aufwand war enorm. Das fertige Puzzle wirkt wie das Meisterwerk eines Rembrandt oder Hieronymus Bosch. Detailreich, sensibel, sachkundig, dicht und üppig.
The intention was to tell the whole story.
Ich wollte die ganze Geschichte erzählen. Jan Ullrich im Kontext seiner schwierigen Kindheit und des DDR-Sportsystems, des riesigen Gebildes namens Telekom und des westdeutschen Sportsystems. Und vor allem im Kontext des Profiradsports, in dem Betrug gang und gäbe war, aber von den Beteiligten nicht als Betrug betrachtet wurde.
Pretty much universal.
Es dauerte Jahre, um aus dem umfangreichen Material das zu formen, was sich nun durch den Text zieht.
A sort of cold, dispassionate.
Ein kühler, leidenschaftsloser Blick, ohne das Bedürfnis, etwas oder irgendjemanden bloßzustellen.
Or someone, and just lay out what had actually happened.
Das Konzept von Sebastian Moll für sein Buch Ulle, Geschichte eines tragischen Helden, funktioniert auf eine ähnliche Weise. Denn ihm, der während Ullrichs großer Zeit als Reporter mehrfach die Tour de France begleitet hatte, war ein, wie er es nennt, holistischer Ansatz wichtiger.
Mein primäres Interesse waren nicht so sehr Details, wie war das jetzt wirklich oder wann hat er zum ersten Mal EPO genommen, sondern weil ich am Beispiel von Jan Ullrich dieses ganze System Radsport und vielleicht sogar Spitzensport insgesamt beleuchten wollte.
In diesem System, sagt Moll, hätten auch das Publikum und die Medien eine wichtige Rolle gespielt. Das scheint seine Helden hierzulande immer zunächst ekstatisch zu feiern, was jedoch irgendwann droht, mächtig umzukippen.
Ich glaube durchaus, dass Jan Ullrich da auch ein bisschen ein Opfer war von dieser Dynamik. Diese Empörungsorgie, die da 2006 in Deutschland losgebrochen ist, das hat mir damals schon sauer aufgestoßen, wo man denkt, ja gut, das war nicht toll, das war Sportbetrug einerseits, andererseits dieses Ausmaß an Kriminalisierung und Ausgrenzung, das fand ich völlig überzogen. Aber ich bin mal gespannt, ob sich das Bild jetzt ein bisschen wandelt und wie jetzt rund um das 25. Jubiläum von Ullrichs Toursieg, Ullrichs Vita nochmal verhandelt wird, dass da vielleicht auch wieder Türen aufgehen.
Türen wie die im Kino zu seinem Innersten und zu seiner Identität allerdings, vermutlich nur, wenn Ullrich endlich reinen Tisch macht Und nicht nur erklärt, wieso er sich damals gedopt hat, sondern auch, weshalb er all die Jahre um diesen Teil der Geschichte einen großen Bogen gemacht hat. Davon hätten alle etwas. Aber vor allem auch der Mann im Zentrum dieser Geschichte.
Jürgen Kalver über die biografischen Werke anlässlich 25 Jahre Toursieg von Jan Ullrich. Eine 2-Millionen-Euro-Zahlung hat im Sport wahrscheinlich nie solch eine Aufmerksamkeit bekommen wie die von der FIFA an den damaligen UEFA-Chef Michel Platini. Im Jahr 2011 war das. 2015 kam es heraus. Die Zahlung war der Grund, warum Platini und der damalige FIFA-Boss Sepp Blatter geschasst wurden. Sie war der Grund, warum beide nach vielen Jahren schleppender juristischer Aufarbeitung bis gestern in Bellinzona in der Schweiz vor Gericht standen. Nach Darstellung von Blatter und Platini hatte es sich bei der Millionenüberweisung um eine Nachzahlung für Beratertätigkeiten von Platini gehandelt. Und das Gericht sah die Vereinbarung per Handschlag als glaubhaft an. Gestern sind beide von den Vorwürfen freigesprochen worden. Da schauen wir noch einmal genauer drauf mit Thomas Kistner, dem sportpolitischen Experten der Süddeutschen Zeitung. Herr Kistner, bedeutet dieser Freispruch, dass Millionen von Menschen den beiden Funktionären Unrecht getan haben?
Naja, also Tatsache ist, beide haben enorm gelitten. Blatter spricht ja von 7 Jahren Untersuchungshaft, die jetzt zu Ende seien. Einerseits von außen betrachtet und bezogen auf die hohen Ämter der beiden. In einem hochkorrupten Fußballgeschäft ließe sich sagen, also hätten saubere Ermittlungen zu all den viel schrägeren Umtrieben stattgefunden, die es in der FIFA und in der UEFA ja ständig gibt, dann hätte man durchaus Anrüchiges finden können. Denkt man nur an die WM-Vergaben an Russland und Katar, da wimmelt es von Indizien, fragwürdige Zahlungen und so weiter. Und Platini war damals erst Tage vor der Wahluhr plötzlich auf Katar umgeschwenkt, den Außenseiter mit der schlechtesten Bewertung. Und Blatters Allianzen mit hochkorrupten Figuren, naja, die füllen ganze Bücher. All das hat er am Freitag sogar selber angedeutet. Er sei kein Unschuldslamm, aber in diesem Falle sei er eben unschuldig. Das ist der Punkt und das ist unverzeihlich hier. Die Öffentlichkeit, das zahlende Publikum, das darf sich ein eigenes Bild machen, aber eine staatliche Justiz muss neutral und ohne politische Agenda arbeiten. Sie darf nicht einfach Menschen in einen Abgrund stürzen, die auf loser Verdachtslage hin dann alles verlieren, den Ruf, Ämter, Einkünfte und dann selbst immense Kosten haben, um aus dieser Schleife der Zerstörung wieder rauszukommen. Dieses Dilemma ist größer als eine schillernde Funktionärsvita. Insofern ja, den beiden wurde Unrecht getan, aber nicht von der Öffentlichkeit. Die wurde nach Aktenlage in die Irre geführt von einer Justiz, die sich bestenfalls stümperhaft hat instrumentieren lassen und die schlimmstenfalls selbst eine versteckte Agenda verfolgt hat. Deswegen muss die Sache nun aufgeklärt werden.
Platini sieht sich ja auch als Teil eines Komplotts gegen ihn. Was ist denn da dran?
Na, viele spricht für ein Komplott. So unglaublich das klingt. Es geht ja immerhin um die oberste Schweizer Strafbehörde. Aber das Rätsel, warum diese Ermittlung im Jahr 2015 überhaupt geführt wurde, wo es doch ganz andere, viel wichtigere Themen gab, und insbesondere das Rätsel, warum ausgerechnet diese substanzarme Ermittlung so intensiv, so zielstrebig und in so großer Eile geführt wurde, das lässt auf der Basis der heutigen Aktenlage nur den vernünftigen Schluss zu, dass da halt irgendein Verfahren angezettelt wurde, dessen Ziel vor allem war, dass man Platini darin verwickeln konnte. Und das offenkundig deshalb, weil man ihn noch kurz vor der Kür zum FIFA-Präsidenten stoppen wollte. Genau das ist ja geschehen und das ist der einzig logische angesichts des Freispruchs, sogar fast zwingende Schluss. Und dafür sprechen auch alle heiklen Details, insbesondere die Tatsache, dass in der Bundesanwaltschaft damals ein enger Vertrauter Gianni Infantinos vorgesprochen hatte, also ein Freund ausgerechnet des Mannes, der später so von Platinis Sturz profitiert hat.
Wie wird denn dieser Umgang mit den Funktionären in den vergangenen Jahren innerhalb der Schweizer Justiz gesehen?
Also das wird als Desaster eingestuft. Die Kammer in Bellinzona hat ja im Verfahren selbst schon glasklare Zweifel an der Bundesanwaltschaft offenbart. Nach der Kernaussage des früheren Chefermittlers Olivier Thormann war das Gericht so skeptisch, dass es gegen den Widerstand der Ankläger und der FIFA den Mann in den Zeugenstand rief, der laut Thormann den Hinweis auf die Platini-Zahlung gegeben haben soll. Das war der damalige FIFA-Finanzchef Markus Kattner. Und der hat dann Thormanns Aussage zerpflückt. Und das ist höchst glaubwürdig, weil Kattners angeblicher Schlüsselhinweis auf Platini in keiner einzigen Untersuchungsakte vermerkt ist. Also im Schweizer Bundesrat herrscht großer Groll, weil der Skandal auch dem internationalen Ansehen schadet. Und das Urteil von Bellinzona zeigt, wie kritisch die intakten Teile der eidgenössischen Justiz den Fall betrachten.
Wie werden jetzt die beiden ehemaligen Feinde, kann man ja sagen, Blatter und Platini, weitermachen juristisch?
Also sie werden mit allen Mitteln Wiedergutmachung anstreben. Dazu gehören auch immense Schadensersatzforderungen, die da am Ende stehen dürften und sicherlich werden. Zuvor aber wird Platini mit einer Heerschar von Anwälten in Frankreich und in der Schweiz versuchen, die Drahtzieher dieser Affäre ans Licht zu zerren. Der Drahtzieher schlechthin ist für ihn Gianni Infantino, der ja mit der Bundesanwaltschaft so ein prächtiges, diskretes und für ihn sehr gedeihliches Verhältnis entwickelt hat. Wir dürfen nicht vergessen, gegen Infantino und den Bundesanwalt Michael Lauber, der über diese Geschichte übrigens sein Amt verloren hat, läuft ja schon eine Strafermittlung wegen diverser Geheimtreffen der beiden über die Jahre. Also in Frankreich hat Platini Infantino wegen Beeinflussung der Justiz verklagt. In der Schweiz hat er nun den damaligen Chefermittler Thormann verklagt wegen Falschaussage vor Gericht in Bellinzona. Hm. Und dann läuft ja eben dieses Verfahren gegen Lauber und Infantino. Es werden also immer mehr Akten auf den Tisch kommen. Und dass dies nicht im Sinne der Bundesanwaltschaft und der FIFA sein kann, ist klar. Die haben ihr bisschen Pulver schon in Bellinzona verschossen.
Danke. Thomas Kistner war das von der Süddeutschen Zeitung. Jetzt schauen wir auf die Formel 1. Der Red Bull-Pilot Max Verstappen hat das Qualifying zum Großen Preis von Österreich gewonnen und startet morgen von der Pole Position. Volker Hirt.
Am spannendsten war der Zweikampf zwischen Lewis Hamilton und Mick Schumacher, obwohl es da nur um Platz 8 bei diesem sogenannten Qualifying-Sprint ging. In der Schlussphase dieses 23 Runden langen Minirennens um die Startpositionen lieferten sich die beiden einen packenden Zweikampf, den der siebenfache Weltmeister am Ende für sich entschied. Mick Schumacher also Neunter, also auch Neunter am Start, nur 19. Sebastian Vettel. Sieger des Sprints und somit Pole Position beim Großen Preis von Österreich, Weltmeister Max Verstappen vor den beiden Ferrari-Piloten Leclerc und Sainz.
Bei der Hockey-Weltmeisterschaft ging es für die deutschen Spielerinnen heute um den Einzug ins Viertelfinale. Ein 1:0-Sieg am frühen Abend gegen Südafrika hat das deutsche Team jetzt an dieses Etappenziel geführt. Martin Seidemann.
Nur einen einzigen Punkt hatten die Südafrikanerinnen in der Gruppenphase geholt. Aber sie machten es den klaren Favoritinnen aus Deutschland schwer. Das Team musste sich gedulden bis weit in das dritte Viertel hinein. 9 Strafecken, kein Tor. Die 10. aber saß. Kapitänin Nike Lorenz schoss die Kugel präzise ins linke untere Eck. Anschließend spielten die hochüberlegenen Deutschen sich weitere Chancen heraus, darunter allein 7 weitere Strafecken. Mit die größten Chancen, die ein Team im Hockey überhaupt bekommen kann. Ein zweites Tor fiel aber nicht, weshalb es bei diesem knappen 1:0 blieb. Am Dienstag trifft das Team von Bundestrainer Valentin Altenburg im Viertelfinale nun auf Neuseeland. Bis dahin hat er für seine Trainingseinheiten eine klare Aufgabe: an der Chancenverwertung arbeiten.
18 Jahre ist es diesen Sommer her, dass Athen die Olympischen Spiele feierte. Die Rückkehr ins Mutterland. Das Olympische Dorf in Athen galt 2004 als Vorzeigesiedlung in Griechenland. Die Wohnungen waren nach neuestem Baustandard konzipiert. Aber mittlerweile ist kaum noch etwas übrig von diesem alten Glanz. Eine Gruppe junger Leute kämpft jetzt gegen den Verfall. Verena Schelter hat mit ihnen gesprochen.
Ein paar junge Leute, alle zwischen 21 und 30 Jahre alt, stehen vor einem Zaun mit dicken Metallstreben. Auf der anderen Seite befindet sich ein Schwimmbad, beziehungsweise das, was davon übrig geblieben ist. Man kann sehen, dass es schon viele Jahre nicht mehr benutzt worden ist. Die einst strahlend blaue Farbe ist schmutzig und überall wuchert das Unkraut. Angeliki, mit 21 Jahren die jüngste der Gruppe, deutet mit der Hand in Richtung Becken.
Wir haben es vor ein paar Jahren gereinigt. Es sollte wieder betrieben werden. Aber es ist nichts passiert.
Das war vor 7 Jahren, murmelt Konstantinos, der älteste von ihnen. Heute kann man sich kaum vorstellen, dass in diesem Schwimmbecken einst Spitzensportler wie der legendäre US-amerikanische Schwimmer Michael Phelps trainiert haben. Jetzt ist das Bad, wie so vieles im Olympischen Dorf in Athen, verwaist. Dabei hatte die Stadt eigentlich so viel vor. Während der Spiele sollten die Sportler möglichst komfortabel untergebracht sein. Dementsprechend hochwertig wurden die zweistöckigen Wohnhäuser gebaut. Vieles hier sei eindeutig über dem durchschnittlichen griechischen Standard, sagt Vasilis.
Die Wohnungen sind super. Wir haben eine autonome Heizung, Keller, geschlossene Parkplätze. Das sind Dinge, die für Familien mit geringem Einkommen unvorstellbar sind.
Das Olympische Dorf besteht aus rund 2300 Wohnungen. Nach dem Ende der Spiele wurden diese an Familien verlost. 2006 durften sie dann einziehen. Sie erhielten eine Wohnung zusammen mit einem formlosen Vertrag, eine Art Nutzungskonzession. Demnach sollten sie für 30 Jahre jeden Monat etwa 240 Euro bezahlen. Danach gehen die Wohnungen in ihren Besitz über und sie können sie offiziell vermieten, verkaufen oder vererben.
Mir persönlich hat es sehr gut gefallen. Es war toll. Ein himmlischer Ort. Alles hat funktioniert. Überall hat man etwas Schönes gesehen. Von der Natur bis zu den Häusern, die alle gleichmäßig gestrichen waren. Oder den hübschen Springbrunnen.
Erzählt Athanasia. Die 27-Jährige war 12 Jahre alt, als ihre Familie ins Olympische Dorf gezogen ist. Während die Siedlung für die Kinder anfangs wie ein einziger großer Spielplatz war, ist bei vielen Erwachsenen die anfängliche Freude schnell verflogen, sagt Vasilis.
Unsere Eltern sind an diesen zunächst schönen Ort umgezogen, aber das Leben hier war schwer. Wenn man in anderen Bezirken aufgewachsen ist, in lebendigen, aktiven Nachbarschaften, und dann hierher kommt, kann man depressiv werden.
Es fängt schon damit an, dass die Siedlung sehr weit außerhalb vom Stadtzentrum ist, ca. 24 Kilometer. Am besten erreicht man das Olympische Dorf mit dem Auto, etwa 30 Minuten dauert die Fahrt. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln können es schon mal mehrere Stunden sein, weil die Anbindung so schlecht ist. Auch sonst existiert praktisch keine Infrastruktur. Für die rund 10.000 Einwohner gibt es gerade einmal eine Apotheke, einen kleinen Kiosk und eine Bäckerei. Weil ein soziales Konzept gefehlt hat, wurde das Olympische Dorf schnell zu einer Trabantenstadt, sagt Konstantinos.
Wir sind dankbar für die Wohnungen, aber auf sozialer Ebene wurde alles falsch gemacht. Es geht immerhin um 10.000 Menschen, nicht um 300. Wir sprechen über eine ganze Stadt.
Deswegen nehmen die jungen Leute die Sache nun selbst in die Hand. Sie nennen sich Neue Generation Olympisches Dorf und haben sich in einem ehemaligen Olympia-Infostand ein Büro eingerichtet. Mittlerweile hat es sich zu einer Art Jugendzentrum entwickelt. Hier kann man Bücher ausleihen, quatschen, Spiele spielen oder mithelfen. Sie wollen, dass das Olympische Dorf wieder schön wird, reparieren Dinge, die von Randalierern zerstört wurden, räumen auf. Und nicht nur das.
Ein Traum, den wir haben, ist, alle olympischen Dörfer in der Welt zu vereinigen. Wir möchten ein Netz gründen, sodass man Ideen austauscht. Wie sieht das nach den Olympischen Spielen aus?
Sie haben bereits versucht, Kontakt mit München aufzunehmen, um zu verstehen, wie es dort funktioniert. So könnte der Geist von Olympia auch über die Spiele hinaus Städte überall auf der Welt miteinander verbinden.
Ein Beitrag aus Athen war das von Verena Schelter. Japan hat gestern einen seiner Olympiamacher verloren. Der ehemalige japanische Premierminister Shinzo Abe war nicht nur der am längsten amtierende Premierminister in der Geschichte Japans, er war auch einer der wichtigsten Sportdiplomaten des Landes. Ohne ihn hätte Tokio kaum die Olympischen Spiele von Tokio im Sommer des vergangenen Jahres veranstalten können. Aber gerade die Spiele in Tokio wurden zu einem sehr schwierigen Kapitel in Abes Karriere. Gestern wurde Shinzo Abe erschossen. Felix Lill mit einem Nachruf auf den Sportpolitiker Abe.
Einige von Ihnen mögen sich Sorgen machen wegen Fukushima, aber lassen Sie mich Ihnen versichern, die Situation ist unter Kontrolle.
Sportpolitisch waren dies wohl die berühmt-berüchtigtsten Worte, die Shinzo Abe in seinem Leben ausgesprochen hat. Der damalige japanische Premierminister sagte sie am 7. September 2013, als in Buenos Aires das Internationale Olympische Komitee zu seiner Generalversammlung tagte. Für Abe stand viel auf dem Spiel. Als Vertreter Tokios bewarb er sich gegen die Mitfinalisten aus Madrid und Istanbul um das Austragungsrecht der Olympischen Sommerspiele 2020. Tokio galt als finanzstärkster Kandidat, kämpfte aber 2,5 Jahre nach einer Atomkatastrophe im 250 Kilometer nördlich gelegenen Fukushima mit einem Makel. Die Frage nach der Sicherheit. Shinzo Abe hatte eine Lösung parat. Er erklärte die Lage im Katastrophengebiet, wo wegen der hohen radioaktiven Strahlung ganze Orte evakuiert waren, kurzerhand für unbedenklich.
It has never done.
Sie hat nie und wird auch niemals irgendwelchen Schaden in Tokio anrichten.
Für diese oft als Lüge bezeichnete Behauptung über die Sicherheitslage in Fukushima sollte Abe bald von seinen Kritikern gescholten werden. Diverse Vertreterinnen aus Politik und Wirtschaft aber jubelten. Denn IOC-Präsident Jacques Rogge erklärte kurz nach der japanischen Bewerbungsrede:
The International Olympic Committee has the honor of announcing that the games of the 32nd Olympiad in 2020 are awarded to the city of Tokyo. Yeah!
Olympia in Tokio sollte für Abe der große Wurf werden. Mit seinem Amtsantritt ein knappes Jahr zuvor hatte der Nationalist seinem Land einen neuen Wirtschaftsboom versprochen. Die nach ihm selbst benannte Strategie Abenomics, eine Kombination aus lockerer Geldpolitik, hohen Staatsausgaben und Strukturreformen, sollte in den Sommerspielen münden. Dann nämlich würde auch ein Tourismusboom die Einnahmen zum Sprudeln bringen. Doch Tokio 2020 entwickelte sich wie so viele Projekte des Shinzo Abe. Sie wurden groß angekündigt, verwirklichten sich aber nicht so recht. Bald wurden die Tokioter Spiele um ein Vielfaches teurer als anfangs veranschlagt. Als sich die Pandemie auszubreiten begann, verschloss Abe wochenlang die Augen vor den Gefahren. Bis Ende März 2020.
Ich habe vorgeschlagen, die Olympischen Spiele um ungefähr ein Jahr zu verschieben. Und IOC-Präsident Bach hat zu 100% zugestimmt.
Da grassierte das Virus in Japan längst und mehrere nationale olympische Komitees hatten schon angekündigt, in jenem Sommer keine Athleten nach Japan zu schicken. Als die Spiele dann mit einem Jahr Verspätung stattfanden, konnte Tokio 2020, auch wegen der Pandemie, keines seiner Versprechen halten. Bei Spielen ohne Zuschauer in den Stadien gab es keine Tourismuseinnahmen. Auch der Austausch mit der Welt blieb aus. Anders als angekündigt wurden zudem die Steuerzahler stark belastet. Es wurden unbeliebte Spiele. Wohl auch deshalb war Shinzo Abe schon im August 2020 zurückgetreten. Am Freitag wurde Abe, der Olympia nach Japan holte, um das Sportereignis zu einem wirtschaftspolitischen und patriotischen Ereignis zu machen, auf offener Straße erschossen. In den Augen seiner Befürworter ist damit einer der wichtigsten Politiker Japans der letzten Jahre gestorben. Seine Kritiker werden sich aber auch daran erinnern, wie Abe inmitten mehrerer Kontroversen, von Vetternwirtschaft über die illegitime Verwendung von Steuergeldern bis zu Olympia, es mit der Wahrheit manchmal nicht genau nahm. IOC-Präsident Thomas Bach fand am Tag von Abes tragischem Tod in einer Presseerklärung diese Worte:
Shinzo Abe war ein Mann mit Vision voller Bestimmtheit und grenzenloser Energie, um diese Vision umzusetzen. Was ich an ihm am meisten geschätzt habe, ist, dass er ein Mann war, der zu seinem Wort stand.
In Japan überwiegt kurz nach dem Tod Shinzo Abes nicht die Kritik an seiner Person, sondern Betroffenheit über das tragische Ende eines Politikers, der sein Land über die letzten Jahre sogar im Sport so sehr geprägt hat wie kein anderer.
Ein Beitrag von Felix Lill. Bei der Fußball-Europameisterschaft in England ist gerade das Spiel Portugal gegen die Schweiz zu Ende gegangen. Die Portugiesinnen haben einen 0:2 Rückstand aufgeholt. Am Ende gab es ein 2:2 Unentschieden. Heute Abend spielen noch die Niederlande gegen Schweden. Und das war's mit Sport am Sonntag, am Samstag. Samstag ist es heute. Am Mikrofon war Marina Schweizer. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, wünsche Ihnen einen schönen Abend.